Ja, zunächst erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, heute für euch zu predigen. Das ist echt ein Privileg und ich finde, ihr habt den Gottesdienst bisher super gestaltet. Ist echt klasse, die Lobpreiszeit hat mich gerade so berührt und ich merke einfach, Gott ist mit seinem Geist, mit seiner Kraft ist er hier heute. Amen. Auch hier die Beleuchtung, finde ich, die könntet ihr eigentlich hier stehen lassen, die passt gut jetzt so. Ja, ich möchte gerne zu Beginn einfach nochmal beten. Vater, ich danke dir für dieses Privileg, gerade deine Botschaft weiterzugeben. Ich danke dir, dass du mir Worte einfach ins Herz gelegt hast, Herr, und ich bete einfach, dass du Leben in diese Worte hineinhauchst. Und dass diese Worte einfach in unser Herzen hineinfallen und dort Wirkung tragen, dort aufgehen wie ein Samen, den wir so in fruchtbares Erdreich hineinbringen. Ich bitte dich jetzt darum in Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die der eine oder andere von euch sicherlich kennt. Aber lasst euch einfach mal auf diese Geschichte ein und lasst sie auf euch wirken und macht eure Gedanken dazu. Ich habe diese Geschichte vor einiger Zeit gehört und sie ist in Deutschland vor einigen Jahren passiert. Es geht um Sebastian. Sebastian ist ein 14 Jahre alter Junge. Wer ist denn von euch 14 Jahre alt? Gibt es hier jemanden? Ja, guck mal. Also dann hört gut zu, passt auf. Ja, es geht um Sebastian und Sebastian lebte mit seinen Eltern in einem Dorf in der Eifel und hatte dort sein eigenes Zimmer. Und seine Eltern sorgten einfach dafür, dass es ihm gut ging. Dass er alles hatte, was er gerne wollte, was er brauchte. Und so hatte er sogar mit 14 Jahren schon einen eigenen Fernseher im Zimmer. Sie machten ihm einfach immer wieder alles möglich. Sebastian hatte einen eigenen PC, damit er mit seinen Kumpels schön zocken konnte. Hatte immer das neueste Smartphone. Und zum Geburtstag bekam er sogar die neueste PlayStation. Spielte Fußball in einem Verein und hatte dadurch viele Freunde. Aber Sebastian hatte ein Problem. Wenn seine Eltern zu Weihnachten gerne mit ihm zusammen feiern wollten, dann kassierte er die Geschenke und war danach sofort wieder verschwunden. Er ließ seine Eltern nie so richtig nah an sich ran. Er genoss, dass sie ihm immer alles möglich machten und dass sie ihm alles schenken, aber er hatte irgendwie überhaupt keine Liebe in seinem Herzen. Er ging niemals zu seiner Mama oder zu seinem Vater, ich sage immer Vater, zu seinem Vater, zu seinem Papa und sagte mal, hey, ich hab dich lieb. Danke für all das. Zu seinem Geburtstag kassierte er die neueste PlayStation und war danach sofort wieder verschwunden mit seinen Kumpels, weil das war viel schöner, mit denen abzuhängen, als irgendwie mit seinen Eltern, wo es doch langweilig war. Und dennoch taten seine Eltern weiterhin alles für ihn. Eigentlich war er derjenige, der auch immer wieder diese Forderungen stellte und immer wieder diese neuen Dinge sich gewünscht hat. Und seine Eltern machten es möglich. Aber er war niemals derjenige, der irgendwie sie mal in den Arm nahm. Sebastian wurde nun, die Zeit ging ins Land und Sebastian wurde 17 Jahre alt und sagte zu seinen Eltern, hey, ich möchte gerne eine eigene Wohnung. Ich möchte in die Stadt ziehen, ich möchte nach Köln und möchte da eine Ausbildung machen. Hier auf dem Land ist es mir zu langweilig. Und so gingen seine Eltern hin, sorgten für eine Wohnung, bezahlten diese Wohnung natürlich sogar auch und Sebastian zog nach Köln. Fing dort eine Ausbildung an, den Ausbildungsplatz hat natürlich auch sein Vater wieder für ihn besorgt. Und seine Eltern versuchten immer wieder dort in Köln, in seiner Wohnung, ihn zu besuchen, aber er lehnte immer wieder ab. Eines Tages luden sie ihn ein, mit ihnen zusammen Weihnachten zu feiern, aber er lehnte ab. Die Miete zahlten sie immer schön weiter, aber Sebastian wollte keinen Kontakt großartig. Sie riefen ihn an und wenn er ihre Nummer im Display sah, ging er gar nicht ans Telefon. Sie sorgten trotzdem immer weiter für ihn, sorgten dafür, dass er keine Not hatte, dass es ihm gut geht. In Köln fand er neue Freunde, aber diese Freunde taten ihm nicht gut. Er zog von einer Party zur nächsten, trank hinterher viel Alkohol und irgendwann reichte der Alkohol nicht mehr aus Und er fing an, Drogen zu nehmen. Um an die Drogen zu kommen, weil Drogen sind echt teuer, drehte er immer kriminellere Geschäfte, sodass er mittlerweile bei der Polizei gut bekannt war. Und in der kriminellen Szene wurde er mittlerweile sogar als Großer angesehen. Und schließlich wurde er bei einer seiner Aktionen, um an Geld zu kommen, die er da startete, wurde er von der Polizei erwischt. Es ging vor Gericht und er musste mit jungen Jahren für 5 Jahre in den Knast. Aber selbst im Knast lief es weiter. Er kam dort auch irgendwie an Drogen an. Seine Eltern versuchten ihn auch da zu besuchen, für ihn da zu sein, aber er lehnte es ab. Er wollte keinen Besuch von ihnen, wollte keinen Kontakt zu ihnen. Obwohl sie ihm nie was getan hatten, immer nur Gutes für ihn getan hatten. Sie schrieben ihm regelmäßig Briefe, aber er antwortete nie. Und so gingen diese Jahre dahin und schließlich sollte er in 4 Wochen entlassen werden. Und 4 Wochen bevor er entlassen wurde, ging er sonntags in einen Gottesdienst dort im Gefängnis. Und dort im Gefängnis sprach der Pfarrer über die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und plötzlich traf es Sebastian wie ein Schlag. Und er sagte, hey, der Pfarrer, der redet über mich. Ich bin der verlorene Sohn. Ich bin es, über den ihr gerade redet. Er hörte, wie der Vater seinem Sohn nur Gutes tat. Er hörte, wie er jeden Tag nach seinem Sohn Ausschau hielt und wartete, dass er wieder zurückkam. Und sagte, hey, das ist doch meine Geschichte. Er erkannte sich in dieser Geschichte wieder und er erkannte, wie verkorkst sein Leben war. Wie er immer die helfende Hand seiner Eltern abgelehnt hatte. Wie sie ihm Liebe entgegengebracht haben. Er das aber ablehnte. Und er erkannte, dass trotz dieser ganzen Ablehnung, die er seinen Eltern entgegengebracht hat, dass sie ihn trotzdem lieben und für ihn da waren. Und selbst jetzt, wo er im Knast sitzt, haben sie zu ihm gehalten und haben ihn nicht hängen lassen. Er kam in seine Zelle zurück, in sein Zimmer zurück und schrieb seinen Eltern einen langen Brief. Einen Brief, in dem er ihnen mitteilte, wie leid es ihm tat. Dass er sie die ganzen Jahre abgelehnt hat. Und dass er sie ausgenutzt hat, gewissermaßen. Und er teilte ihnen mit, dass er in 4 Wochen selber aus dem Gefängnis rauskommt und entlassen wird und dass er gerne nach Hause kommen möchte. Aber nur, wenn sie es auch möchten. Er könne verstehen, dass nach all dem, was er ihnen angetan hat, dass sie ihn vielleicht ablehnen. Und er würde einfach in den Zug steigen, der direkt an dem Grundstück bei seinen Eltern vorbeifährt. Und er bittet sie einfach um ein Zeichen, dass wenn er aus dem Fenster dieses Zuges schaut und er sieht in dem Baum, der in dem Garten seiner Eltern steht, wenn er dort sieht, dass dort ein weißes Handtuch hängt, dass sie ihn dann willkommen heißen. Aber er könnte verstehen, wenn sie sagen, nee, sie möchten nicht, dass er nach Hause kommt. Wenn er dort kein Handtuch sehen würde, dann würde er einfach weiterfahren und an der nächsten Haltestelle nicht aussteigen. Der Tag kam nun näher und Sebastian wurde immer nervöser. Schließlich saß er in diesem Zug und rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her. Er war so nervös, dass er ständig aufstand, zum Fenster ging und sich wieder hinsetzte. Die Spannung wurde für ihn unerträglich. Er stand wieder auf, ging zum Fenster und setzte sich wieder hin. Er war total fertig, er war am Zittern. Und schließlich bekam einer der Fahrgäste, die mit in seinem Abteil saßen, bekam das mit und fragte ihn, hey, was stimmt nicht mit Ihnen, was ist los? Sie sind ja total aufgeregt, Sie sind total nervös. Und Sebastian erzählte ihm seine ganze Story. Er erzählte ihm, was er für Mist in seinem Leben getan hat, wie er immer wieder die helfende Hand seiner Eltern abgelehnt hat und wie er dadurch auf kriminelle Wege geraten ist und irgendwann im Knast gelandet ist. Und dass er jetzt auf dem Weg zu seinen Eltern war und dort wartet, ob sie ihn wohl empfangen würden oder nicht. Und er wäre so nervös, dass er gar nicht mehr aus dem Fenster gucken sich traut. Und Sebastian fragte diesen Fahrgast, hör mal, können Sie vielleicht für mich aus dem Fenster gucken? Ich schaffe das nicht. Und dieser Fahrgast willigte ein und sagte, das mache ich, ich kann das verstehen. Und nun kam dieser Ort immer näher und die Spannung wurde unerträglich. Und schließlich kam das Grundstück seiner Eltern in den Blick. Und der Fahrgast drehte sich zu Sebastian um und sagte, ich sehe da nicht ein weißes Handtuch. Der ganze Baum ist geschmückt mit weißen Tüchern. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Im Prinzip ist diese Geschichte nichts anderes als die moderne Version oder die moderne Geschichte, die wirklich stattgefunden hat vom verlorenen Sohn. Die könnt ihr in Lukas 15 übrigens nachlesen. Und wir können aus dieser Geschichte drei Dinge lernen, die ich heute vorbereitet habe. Das Erste, was wir lernen können, das gilt euch Jugendlichen und das gilt auch genauso euch Erwachsenen, die hier steht. Gott liebt dich und er wartet auf dich. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast, egal, was für eine Scheiße du gebaut hast, Gott liebt dich. Er ist wie der Vater von Sebastian. Er versucht, dich immer wieder zu erreichen. Er versucht, dir nah zu sein, will dich einladen, will Gemeinschaft mit dir. Er ist wie der Vater vom verlorenen Sohn aus der Bibel. Er schaut jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, geht seinen Blick zum Horizont und er schaut, wo bist du? Bist du nah bei mir? Machst du dich gerade auf dem Weg zu mir? Er sehnt sich nach dir. Wir haben vorhin das Lied gesungen, ich will dir nah sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und Gott will auch dir nah sein. Er sehnt sich nach uns. Er will uns nah sein und er sehnt sich danach, dass wir auch diesen Wunsch in unserem Herzen tragen. Er wartet sehnsüchtig, wenn du dich von ihm entfernt hast. Er wartet sehnsüchtig auf deinen Brief. Hey, ich will wieder zurückkommen zu dir. Er wartet sehnsüchtig darauf und Gott hat, indem er uns seinen Sohn gab, nicht nur ein Handtuch in den Baum gehängt, sondern der ganze Baum ist weiß geschmückt. Er hat die Tür für dich ganz weit geöffnet. Wenn du mal bei ihm warst und dich entfernt hast, geh neu auf ihn zu. Und wenn du dich für ihn noch nie entschieden hast in deinem Leben, dann warte nicht so lange. Tu es heute noch. Und zu euch Eltern und Ehepartnern möchte ich gerne mal sprechen. Ihr habt alle auf eurem Sitz diese Kordeln gefunden. Und ihr fragt euch sicher, was die bedeuten. Nehmt diese Kordeln mal mit. Und dann nimm dir mal, vielleicht heute Nachmittag, vielleicht an einem anderen Tag, zu Hause, wo auch immer du mal einen Augenblick Ruhe hast, nimm dir mal eine ruhige Minute mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter oder deinem Ehepartner. Nimm ihn mal zur Seite, nimm denjenigen mal zur Seite, binde ihm als Symbol diese Kordel ums Handgelenk und schau deinem Sohn oder deiner Tochter oder deinem Ehepartner, wem auch immer, deinem Freund, deiner Freundin, tief in die Augen. Binde ihm symbolisch diese Kordel um, schau ihm tief in die Augen und sag ihm, egal was du in deinem Leben jemals tun wirst, ich werde dich immer lieben. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde vielleicht nicht immer gut finden, was du tust, aber ich entscheide mich, dich zu lieben. Warum solltest du das tun? Weil Gott das Gleiche für uns getan hat. Weil Gott das Gleiche für uns tut. Das ist manchmal wirklich schwer. Ich habe das mit meinem Sohn Noah vor 4 oder 5 Jahren haben wir ein Vater-Sohn-Wochenende von 4M, von 4. Musketier mitgemacht. Und da habe ich diese Geschichte das erste Mal gehört. Und da sind wir als Väter vor diese Aufgabe gestellt worden, unserem Sohn diese Kordel ums Handgelenk zu binden und ihm das symbolisch mitzuteilen und ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, egal, was du in deinem Leben tun wirst, ich werde dich immer lieben. Und ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht. Könnte ich für meinen Sohn, für meine Tochter, könnte ich meinen Sohn, meine Tochter, meine Frau wen auch immer in meinem Leben, der mir nahe steht, so lieben, egal was sie tun? Wenn mein Sohn, meine Tochter mich beklauen würde, auf krumme Wege gerät, Drogen nimmt, könnte ich ihn dann so lieben? Wisst ihr, Liebe ist nicht immer nur ein Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Liebe hat was mit einer Willensentscheidung zu tun, die wir treffen müssen. Ich habe diese Entscheidung getroffen und das hat mich so umgehauen, dass mir heute noch die Tränen kommen, wenn ich daran denke. Trefft auch ihr diese Entscheidung. Binde deinen Sohn, deiner Tochter, deiner Frau einfach demjenigen, der dir nahe steht. Das einfach mal um und sag ihm das. Und auch ihr Jugendlichen, auch ihr habt diese Call auf eurem Stuhl und auch ihr kennt Menschen, die euch nahe stehen. Vielleicht dein Bruder, deine Schwester. Kannst du jemanden lieben, der scheiße zu dir ist? Der richtig doof ist zu dir? Kannst du das? Selbst wenn deine Freunde dich mobben? Das ist echt schwer. Aber triff diese Entscheidung. Ich will diese Menschen nicht hassen, sondern ich will sie lieben. Nimm all deinen Mut zusammen und geh zu dieser Person und bind ihm diese Kordel um. Auch ihr Jugendlichen könnt das. Das ist echt hart, das erfordert viel Mut. Aber macht das. Und noch was möchte ich euch Jugendlichen sagen. Sebastian hat ziemlich spät in seinem Leben erkannt, dass er auf dem falschen Weg ist. Er musste erst so richtig in der Gosse landen, er musste so richtig bis ins Gefängnis, bevor er da wach wurde, dass der Weg, den er gerade geht, falsch ist. Aber er hat es noch rechtzeitig geschafft. Und ich möchte euch sagen, dass es auch manchmal einen zu spät gibt. Überlegt mal, er hätte irgendwie im Gefängnis oder auf dem Weg dorthin oder vorher einen Unfall gehabt und hätte nicht mehr diese Chance gehabt, sich mit seinen Eltern zu versöhnen. Am 1. Januar diesen Jahres ist ein wirklich guter und langjähriger Geschäftspartner von mir, ist kurz vor Weihnachten ist er ins Krankenhaus gegangen, weil er so starken Husten hatte und ihm so dreckig ging, dass der Arzt sich keinen Rat mehr wusste und sagte, du musst ins Krankenhaus. Im Krankenhaus haben sie festgestellt, dass er Lungenkrebs im Endstadium hat. 2 Wochen später ist er gestorben. Und durch ganz blöde und unglückliche Umstände, schon bösartige Umstände, haben seine Ex-Frau und seine beiden Kinder erst 4 Wochen nach seinem Tod erfahren, dass er gestorben ist. Und so bat mich seine älteste Tochter, sie ist, ich würde sagen, 28, bat mich um ein Gespräch, weil ich ihn sehr gut kannte, weil sie mehr über ihren Vater erfahren wollte. Und sie sagte, David, mein Vater und ich haben uns in den letzten Jahren nie wirklich gut verstanden. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass wir nochmal die Chance bekommen, uns auszusprechen und uns zu versöhnen. Aber jetzt ist es zu spät. Vor 5 Wochen jetzt, letzten Monat im Oktober, ein guter Freund von mir, 53 Jahre alt, ich habe montags mit ihm noch telefoniert, mittwochs, und er sagte mir Montag schon, er hätte Mittwoch einen Arzttermin, er geht zum Arzt, weil er fühlt sich momentan so unwohl immer und wäre nicht so richtig belastbar. Mittwochs auf dem Stuhl beim Arzt bekommt er einen Herzinfarkt. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Er musste sofort ins Krankenhaus. Im Krankenhaus bekam er eine Lungenentzündung, fing sich dann 2 Keime ein noch, musste ins Koma gelegt werden und ist aus dem Koma nicht mehr aufgewacht, tot. 53 Jahre alt, 2 Kinder zu Hause, Frau. Und leider wollte er mit Gott nichts zu tun haben. Für ihn ein zu spät. Und was will ich euch damit sagen? Manchmal muss uns das so ein bisschen bewusst gemacht werden, dass unsere Zeit hier auf dieser Erde begrenzt ist. Und dass manchmal auch die Entscheidungen, die wir treffen und den Weg, den wir gehen, manchmal wissen wir, dass wir auf dem Weg, auf dem wir sind, nicht, dass der nicht in Ordnung ist oder dass der nicht so gut ist, nicht so cool ist. Manchmal wissen wir, dass wir uns von Gott entfernt haben oder vielleicht noch nie für ihn entschieden haben. Aber wir müssen auch manchmal wissen, dass es einen zu spät gibt. Und ich möchte euch ermutigen, lass es nicht zu spät werden, dich für Jesus zu entscheiden. Lass es nicht zu spät werden, um deinen Vater, deine Mutter, deinen Bruder oder deine Schwester oder die Menschen, die dir nahestehen, um Vergebung zu bitten, wenn du merkst, da ist etwas zwischen euch. Jesus wartet auf dich und sehnt sich danach, mit dir gemeinsam das Leben zu meistern. Und wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, hab Mut und triff diese Entscheidung. Triff sie heute und komm, wenn du magst, nach dem Gottesdienst zu mir, wir beten zusammen. Wenn du Hilfe brauchst, um mit deinen Eltern oder deinem Kind gemeinsam zu sprechen und es um Vergebung zu bitten, wieder Versöhnung stattfinden zu lassen, dann sprich uns als Gemeindeleitung an. Wir unterstützen euch dabei. Das ist so wichtig. Und wartet nicht so lange. Denn Gott liebt dich. Und er hat den kompletten Baum mit weißen Handtüchern geschmückt für dich, indem er seinen Sohn gab. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du einfach alles hingegeben hast, dein eigenes Leben hingegeben hast, weil du dich danach sehntest, dass wir wieder Verbindung bekommen zu deinem Vater und dass alle Strafe auf dich gelegt wird. Das ist so genial. Herr, gib uns ein Verständnis dafür und mach uns das ganz klar in unseren Gedanken, in unserem Kopf. Wir wollen dich anbeten und ehren und wollen dich preisen und dir danken, dass du so eine Liebe für uns hast und dass deine Liebe all unsere Vorstellungskraft übersteigt. Ich preise dich dafür und bete dich an. Amen.